Heute reden wir über die Finanzierung der 13. AHV-Rente, über die erschreckenden Resultate des Familienbarometer und über ein Jahr CS-Pleite. Mein Name ist Matthias.
Ich bin Cedric und das ist Meier Wermuth am 18. März 2024. Zwei Wochen ist es her, da hat das Schweizer Volk in einer deutlichen Mehrheit die 13. AHV-Rente angenommen. Sofort haben alle Parteien gesagt, es ist klar, setz im Raum, haha, der Scherz, nein, ist nicht so, sondern es gibt eine grosse Diskussion darüber, ob und wie man das finanzieren soll. Und das Überraschendste ist, die Mitte-Partei schlägt eigentlich eine revolutionäre Idee vor, Finanztransaktionssteuer, und wir finden das gar nicht so eine gute Idee. Warum?
Ich komme gerne gerade darauf zurück, aber schon noch eine Vorbemerkung. Ich finde doch, dass eigentlich alle Parteien gefunden haben, das setzen wir jetzt um.
Ja, aber einfach nicht so und nicht so.
Also es war eigentlich der Michi Herrmann, der in der Arena gefunden hat, ja, das ist jetzt vielleicht das Pfand von der Bürgerlichen, weil wir noch nicht so genau wissen, wie man es finanziert. Und dann hat es ja quasi Bericht gegeben, die klar gesagt haben, es muss umgesetzt werden. Also 2026 wird die 13. Rente ausgezahlt.
Das ist klar.
Ob man eine Finanzierungslösung gefunden hat oder nicht. So, also zum Glück, danke Michael Herrmann, ist das auch noch geklärt, dass es muss ausgezahlt werden und dass das kein Pfand kann sein von den Bürgerlichen. Aber sie tun sich schwer mit der Finanzierung und eigentlich die einzigen auf bürgerlicher Seite oder auf Verliererinnenseite, kann man sagen, die konstruktiv zumindest will mitschaffen, finde ich, zeigt sich schon die Mitte, die immer einen Vorschlag gemacht hat. Mit dieser Finanztransaktionssteuer, finde ich, vielleicht kommen wir nachher noch darauf zurück, was das genau ist. Ich glaube, es taugt jetzt einfach für die Finanzierung der 13. nicht unbedingt, weil es da, glaube ich, eine einfache Lösung braucht, etwas, was nicht nochmal eine zwingende Volksabstimmung braucht. Aber für eine mittelfristige Finanzierung finde ich das durchaus eine Option, also zum AHV zu stärken. Aber wir haben etwas anderes vorgeschlagen im Abstimmungskampf.
Aber das ist ja genau jetzt die Diskussion, die läuft. Das ist vielleicht ein bisschen pessimistischer. Das denke ich mir schon. Es gibt klare Versuche, zu sagen, die Lösung, die auf dem Tisch liegt, kommen gerade drauf, die versucht man jetzt rauszuzögern. Meine Sorge ist, dass man nachher versucht zu sagen, ja, ist alles so kompliziert, man müsste das in eine grosse Vorlage packen und dann, oh Wunder, kommt zum Beispiel die Erhöhung vom Rentenalter dann wieder in die Vorlage. Das ist ja,
was jetzt seit den letzten zwei Wochen auch immer wieder ins Spiel gebracht hat, genau. Obwohl man vor zwei Wochen mit 3 von 4 Stimmen gesagt haben, nein, wir wollen nicht länger arbeiten, genau, als Schweizer Bevölkerung. Von dem werden es nicht abgesehen, aber ich glaube, die Diskussion, der schaue ich relativ gelassen gegenüber. Nicht die Diskussion, wenn es um Finanzierungsmöglichkeiten geht. Vielleicht da nochmal, warum haben wir auch schon im Abstimmungskampf transparent gemacht, wie wir die 13. AHV-Rente uns vorstellen, wie man sie finanzieren kann, nämlich mit einer Lohnbeitragserhöhung, weil das der einfachste, aber vor allem auch der solidarischste Weg ist. Man muss aber vorausschicken, in den nächsten Jahren wird der AHV-Fonds Überschüsse machen. Das sagt selbst der Bundesrat. Also das heisst, in den nächsten Jahren ist eigentlich auch eine 13. AHV-Rente finanzierbar. Man könnte eine Lohnbeitragserhöhung auch gestaffelt machen, um die 13. AHV-Rente auszufinanzieren. Also die rund 4 bis 5 Milliarden Franken braucht es eine Lohnbeitragserhöhung von 0,4% Arbeitgeberseite, 0,4% Arbeitnehmendenseite, wenn, wie gesagt, es nicht nur Überschüsse gibt, die man dafür verwenden kann.
Was jetzt ja immer kommt, das Argument, und wir auch viele Fragen hatten, ist die Diskussion, die schon während dem Abstimmungskampf durchgelaufen ist, die Frage, wen belastet man, ja, und ist das quasi ein Problem für die Kaufkraft und andererseits vor allem für die junge Generation, das heisst für die Erwerbstätige. Und da muss man, glaube ich, schon relativ klar sagen, ich finde es eigentlich beeindruckend, dass ihnen das nicht gelungen ist im Abstimmungskampf. Erstens, das Finanzierungsmodell von der AHV über die Lohnbeiträge ist primär eine Umverteilung von denen, die viel verdienen, ja, zu denen, die wenig verdienen, weil die AHV-Renten unten und oben deckelt sind. Das heisst, zu einem klaren Vorteil von der grossen Mehrheit von der Bevölkerung, die eben nicht Löhne hat, über 150'000 Franken oder entsprechend noch mehr. Das ist das eine. Und das andere ist auch klar, man muss immer schauen, in welchem Vergleich sind die entsprechenden Abzüge. Also wenn jemand sagt, das belastet Leute, die erwerbstätig sind, Lohnabzüge, stimmt das natürlich. Nur, was wäre die Alternative? Ja, keine Rente haben oder selber müssen, zum Beispiel privat ansparen. Und das ist ganz massiv tiefer. Das heisst, der Haupteffekt.
Also sehr viel teurer.
Massiv viel teurer. Das heisst, der Haupteffekt von Lohnbeiträgen wäre eindeutig, wenn man so will, eine Umverteilung von gut zu schlechter und Mittel verdienen.
Also, man kann es eigentlich nirgends, kann man die Altersvorsorge oder eine anständige Rente so günstig haben wie in der AHV. eben auch mit Lohnbeitragserhöhung. Was ich einfach finde, ist, wenn man es wie an einem konkreten Beispiel aufzeigt, ich weiss, wir haben das im ganzen Abstimmungskampf bemüht, aber vielleicht nochmal als ein konkretes Beispiel, der Sergio Ramotti, auf den können wir heute sicher auch nochmal sprechen, den dritten Teil zu der CS-Krise, der Sergio Ramotti, UBS-Chef, müsste mit einer Lohnbeitragserhöhung von 0,4% monatlich 4'400 Franken mehr zahlen. Dafür, dass er dann im Alter rund 200 Franken mehr AHV-Rente bekommt. Weil auch seine Rente ist deckelt, egal ob er heute ein Millionensalär hat oder nicht. Verkäuferin oder Bankangestellte, können wir nehmen, die knapp 4'300 Franken verdient, müsste monatlich 16 Franken mehr zahlen, dafür, dass sie nachher auch 160 Franken mehr AHV-Rente im Alter bekommt. Und da sieht man einfach, wer ein besseres Geschäft macht. Es ist definitiv Verkäuferin, weil sie eben solidarisch finanziert ist. Und das ist ja auch der Grund, warum die Bürgerlichen so stark gegen die Lohnbeitragserhöhung wären.
Und ob das Sergio Ramotti dann wirklich würde merken, bei seinem Salär, ist nochmal eine andere Frage. Muss man leider auch noch bemerken. Vielleicht noch zum schönen Aufdrösen, wo wir gesagt haben, es gibt wieder drei Schritte, auch dass das allen klar ist. Erstens, jetzt muss der Bundesrat mal eine Umsetzungsgesetzgebung bringen oder allenfalls sogar eine Verordnung. Das ist noch eine Diskussion, das wäre eine tiefere Stufe, für die Verfassungsbestimmung. Und die sagt klar, die Rente wird spätestens in 2 Jahren ausgezahlt, egal was passiert. Zweiter Schritt, wenn wir eine Diskussion führen, braucht es eine separate Finanzierungsvorlage für die 13. AHV-Rente. Und dritter Schritt, das ist auch schon aufgeleistet, ist der Bundesrat verpflichtet, ein grösseres Reformpaket nochmal vorzulegen für nach 26. Aber die Diskussion, die betrifft unserer Ansicht zumindest eigentlich die 13. AHV-Rente nicht
mehr. Nein, das ist schon vor der 13. AHV-Rente aufgeleistet gewesen, dass der Bundesrat bis 2026 muss ein Reformpaket bringen für die AHV-Finanzierung ab 2030. Also sprich Mittel- und Langfristperspektive. Vielleicht nochmal zu dieser Lohnbeitragserhöhung, weil das einfach immer wieder ein Thema war. Oder die Bürgerlichen, die sagen, das belastet extrem den Mittelstand, die werden uns in einem halben Jahr, wenn es um Pensionskassenvorlage geht, müssen erklären, warum es dort okay ist, dass der Mittelstand 2 Milliarden Franken mehr Lohnbeitrag zahlt. Ausgerechnet die Jungen, für schlechtere Renten. Bei der AHV ist immerhin eine 13. Rente, sprich eine bessere Rente als in der Vergangenheit. Und dann ist es auch so, dass man zum Beispiel, das, was ja eigentlich einem interessiert ist, was habe ich am Ende vom Monat auf meinem Lohnkonto an Lohn? Wie viel jetzt noch in die Beiträge an die Arbeitslosenversicherung gehen, wie viel an die Unfallversicherung, wie viel an die AHV ist eigentlich dann in erster Linie zweitrangig für den Lohn, den man hat. Und dort ist es so, dass man in den letzten Jahren die Beiträge an die Unfallversicherung hat können senken und die Kassen von der Arbeitslosenversicherung, auch wie immer Vollbeschäftigung fast haben, voll sind. Also dort durchaus die Möglichkeit wird bestehen, dort Geld abzubringen oder die Lohnbeiträge zu senken in die Arbeitslosenversicherung, dementsprechend quasi wie Geld freispielen könnte für die AHV-Finanzierung.
Das ist die Rechnung.
Die AHV-Finanzierung über Lohnbeiträge. So.
Genau, das heisst, dass man unter dem Strich gar nicht unbedingt eine Mehrbelastung müsste rausschauen, respektive, dass im Moment noch nicht abschätzbar ist, ob das so hoch wäre. Der Gewerkschaftsbund hat dann, glaube ich, die Berechnung gemacht und gesagt, wenn man das würde so machen, den Abtausch, käme man ungefähr auf eine Zusatzbelastung, wie es in 2018 war bei den Lohnbeiträgen. Also das heisst, auch das, jetzt quasi das Gespenst, wo man sagt, das würde einfach weiter Lohnbeiträge erhoben werden, die man so nie gehabt hat. Das wär sicher nicht richtig. Fazit heisst, man kann eigentlich die Finanzierung von dieser 13. AHV-Rente relativ gelassen angehen. Es macht durchaus Sinn, das jetzt Schritt für Schritt zu nehmen, schauen, wie sich die Zahlen entwickeln und man kann durchaus die Rente jetzt mal ein Jahr, zwei auszahlen, ohne sofort auf Vorrat müssen irgendwelche Beiträge haben.
Genau, und das heisst eben auch, wir sind in der guten Situation zusammen mit der Bevölkerung, dass wir uns nicht mehr unter Druck setzen lassen von den Bürgerlichen. Finanztransaktionssteuer, ja, die Idee, die jetzt Mitte ins Feld geführt hat. Ich meine, das ist eine Idee, die, magst du dich noch erinnern?
Ja,
ich weiss noch nicht, ob du noch damals in der, ja, Vortag, aber auch noch mal, ich weiss, als ich mal noch im Juso Vizepräsidentin war, haben wir uns durchaus überlegt, ob wir eine Initiative machen.
Das war eine Option, ja.
Für eine Finanztransaktionssteuer haben die dann aber verworfen und etwas anderes gemacht. Aber sprich, es ist eine Idee, die gerade auf linker Seite auf Anklang stößt, weil es nämlich spekulative Geschäfte verteuert, respektive dort einfach endlich mal sie sich müssen solidarisch beteiligen an den gesamtgesellschaftlichen Leistungen mit einer Abgabe, sogenannte Finanztransaktionssteuer auf Aktien, auf Obligationen. Das gibt es heute schon. Namensstempelabgabe. So. Genau. Nicht auf alle quasi so Finanzprodukte gibt es, aber es gibt es auf einen Teil schon, nur man ist auf einem sehr, sehr tiefen Niveau, also so im Promillebereich. Und eigentlich hat ja das, die Stempelabgabe, Mehrwertsteuer ersetzt, die man auf alle anderen Produkte hat, aber nicht auf Produkte vom Finanzmarkt. Jetzt ist dann eben die Stempelabgabe. Und da können wir durchaus uns vorstellen, dass man die mal wieder ein bisschen erhöht.
Also es gibt zwei Probleme. Das erste ist, die Mitte hat ja auch einen Vorschlag, wenn man den Vorstoss im Parlament anschaut, ist ja noch sehr offen, was man genau macht. Unter dem Begriff von der Finanztransaktionssteuer werden auch sehr unterschiedliche Ideen zusammengefasst. Es geht von einer Mikrosteuer auf jede Finanztransaktion, also auch wenn ich mit dem Kärtchen, mit dem Kiosk etwas zahle, bis zu einer starken Belastung, insbesondere, du hast gesagt, vom spekulativen Börsenhandel, um den eindämmen. Das müssen wir dann wahrscheinlich international machen, also das müssen wir anschauen. Und spannender ist wirklich, dass sich die Situation so entwickelt hat, man hat uns vor 20, 15 Jahren wirklich noch gesagt, das ist undenkbar und das ist der Zusammenbruch vom Finanzsystem. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo auch bürgerliche Parteien zum Glück, ich will das gar nicht kleinreden, merken, dass wir werden zusätzliche Ausgaben in den nächsten Jahren haben, wenn wir für Kaufkraft, Klima, Gleichstellung etwas machen. Und sie sind auf der Suche, wie machen wir das? Es ist klar, als Tiefsteuerparadies Schweiz, so wird man nicht durchkommen. Also sind die Überlegungen legitim. Nur, und ich glaube, das muss man den Leuten schon erklären, warum, wir haben es vorher schon mal gesagt, dass wir jetzt nicht sofort auf den Zug aufspringen für die 13. AHV-Rente, ist erstens, weil es so nicht nötig ist. Und zweitens, weil es klar ist, jede Steuerreform in dieser Grössenordnung braucht erstens Jahre, um das auszuarbeiten. In der Schweiz speziell kennen wir. Und zweitens bräuchte es weitere Volksabstimmungen, weil man die Verfassung müsste ändern. Und das ist nicht das Ziel. Also, es kann nicht das Ziel sein, die Bevölkerung für die 13. AHV-Rente insbesondere nochmal an die Turnen zu holen. Darüber hinaus haben wir immer gesagt, wir sind offen.
Und ich finde es auch gut, wenn möglichst schnell der Prozess gestartet wird mit der Finanztransaktionssteuer. Ja, ja. Als eine Überlegung, weil, wie du sagst, es geht noch ein Zeit, also soll man es frühzeitig starten. Es gibt ja noch andere Ideen im Raum, Erbschaftssteuer.
Eine finde ich, müssen wir Vermögen,
absolut einverstanden. Das und natürlich die SVP, ich weiß nicht, auf das du angespielt hast, die SVP einmal mehr jetzt versucht zu machen, ist der Volksentscheid, der ihnen nicht passt hat, mit ihrer SVP-Elite nicht passt hat von ihren Wählerinnen und Wählern, den eigentlich umzukehren und zu sagen, ja, jetzt nehmen wir es halt bei den ganz Schwächsten auf dieser Welt und streichen jetzt die Entwicklungszusammenarbeitsgelder eigentlich vollständig. Das sind grössenordentlich 4 Milliarden Franken im Jahr, abgesehen davon, dass die AHV-Finanzierung komplett anders funktioniert und nicht über nur einen kleinen Teil über das Bundesbudget läuft, ist es einfach erneut ein Versuch von der SVP abzulenken auf ihre Themen, weil sie nicht die Hand bieten wollen für eine Finanzierung, die dort das Geld holt, was auch ist.
Ja, ich finde, es ist auf zwei Arten auch sehr, sehr fies. Dann ist quasi, man fällt an, Leute gegeneinander ausspielen. Ja. Und zwar ausgerechnet Rentnerinnen und Rentner, die das Geld nötig haben, gegen Flüchtlinge oder gegen Menschen aus der Ukraine. Das war ja ein Vorschlag. Und sagt, ihr müsst euch entscheiden. Es hat nicht für alle, die Geld brauchen, quasi Unterstützung. Was ja dann, wenn es um Landwirtschaft und Armee geht, zum Beispiel nie ein Problem ist oder grosse Unternehmen. Und das andere ist, es ist auch der Versuch, die Ja gesagt haben, zu bestrafen. Mhm. Also quasi zu sagen, jetzt habt ihr die Frechheit gehabt, euch ein Ja zu sagen zur 13. AHV-Rente, jetzt müsst ihr an einem anderen Ort quasi blüten. Gerade die Linken, die immer auch für die Entwicklungszusammenarbeit sind. So. Und das finde ich schon, das ist so eine Trotzreaktion und der Versuch, zukünftige Entscheide, wenn es um den Sozialstaat geht, einzuschränken, wie man den Leuten Angst macht. Und das muss man einfach sich bewusst sein, das dürfen wir uns in keiner Art und Weise bieten lassen.
Ich habe jetzt, was die 13. AHV-Rentenfinanzierung anbelangt, um das nicht Angst. Also jetzt wegen der Entwicklungszusammenarbeit, aber ganz generell. Aha, wird das natürlich in den nächsten Jahren mit dem Finanzdruck, wo im Bundeshaushalt herrscht oder gemacht wird, muss man ehrlicherweise sagen, dort habe ich wirklich Angst um die Entwicklungsgelder. Aber das können wir
ein anderes Mal besprechen. Das müssen wir sicher mal diskutieren. Aber Geld ist ein gutes Thema.
Genau, ein gutes Thema. Der Familienbarometer ist letzte Woche rausgekommen. Das ist ein Barometer oder eine Umfrage, kann man sagen, wo pro Familia regelmäßig durchführt bei den Familien in der Schweiz. Und die Resultate davon finde ich wirklich erschreckend. Die Resultate sind, dass rund die Hälfte, wenn ich das richtig im Kopf habe, von allen Familien sagt, sie haben massive Geldsorgen.
52%,
die Geldsorgen haben. 30%, die gar nichts auf die Seite legen. Nochmal ein Drittel davon, die maximal 500 Franken pro Monat auf die Seite legen kann. Also sprich eigentlich keine Reserven wirklich haben für Ausgaben, die kommen, die Zahnspangen fürs Kind, die nicht übernommen werden, von der Versicherung zum Beispiel. Viele Eltern, die sich überlegen, ihr Pensum müssen zu erhöhen, um über die Runde zu kommen. Andere Eltern, die sagen, ein weiteres Kind liegt schlichtweg nicht mehr drin, ob wir uns das wünschen oder nicht. Also schon ein Beschreib vom Zustand von vielen Familien in diesem Land, wo mir recht Sorgen machen, vor allem auch, wenn man sieht, dass wir eigentlich eines der reichsten Länder werden und uns das wie anders könnten machen.
Ja, und auch eine Verschlechterung gegenüber den Vorjahren. Also deutlich sind inzwischen 4 von 10 Familien, du hast es angesprochen, die gemäss der Umfrage sagen, dass ein weiteres Kind käme nicht in Frage. Also nicht, dass wir jetzt irgendwie das Gefühl hätten, die Familie müsste 3, 4 Kinder haben, wenn sie das nicht wollen. Aber es kann doch nicht sein, dass in einem Land in der Schweiz die Entscheidung quasi finanziell sogar Angst macht oder von dem abhängt. Und die Hälfte, die sagt, mit dem jetzigen Pensum, du hast ja gesagt, können wir es nicht finanzieren. Und das vor allem in einer Zeit. Und ich glaube, das ist ja die Diskussion, die im Bundesbern noch nicht angekommen ist, auch nach der 13. AV-Rente, in einer Zeit, wo gleichzeitig du Rekordgewinn hast bei den Unternehmen und eine rekordhöhe Vermögenskonzentration bei ganz wenigen, Entschuldigung, die sehr viel verdient haben in den letzten Jahren. Und das ist das, was für die so krass ist. Und wenn man dann anschaut, woher kommt das, ist es relativ eindeutig. Die Hauptsorge von diesen Familien sind Krankenkassenprämien und je nach Region dann Mieten.
Ja, und das mag auch nicht verwundern, wenn man mal anschaut, dass irgendwie eine Familie mit 2 Kindern, die im Teenie-Alter sind, zahlt 2'000 Franken Krankenkassenprämie pro Monat. Das sind Zahlen, die man sich auch wirklich, also doch, man kann sich das vorstellen, wenn es einfach auch Kinder noch ein bisschen kleinere, aber auch da ist es locker, dass man über 1'000, 1'200 Franken Krankenkassenprämie zahlt. Und dann ist man noch nicht mal beim Arzt. Also wenn man dann mal etwas hat, dann kommen dann noch die Franchise dazu, eben Bereiche im Gesundheitswesen, die gar nicht übernommen werden von den Krankenkassen. Also horrend hohe Kosten, die man einfach hat, weil man in der Schweiz lebt und weil in der Schweiz über 60% der Gesundheitsleistungen von den Leuten selber finanziert werden.
Und das muss man auch sagen, finde ich in der Debatte erstaunlich selten statt, eigentlich völlig oder sehr anders ist als in anderen europäischen Ländern. Wir haben immer so Diskussionen in der Schweiz, Gesundheitssystem sei so wahnsinnig gut. Das stimmt wahrscheinlich in der Qualität, die der Leistung, die erbracht hat, auch. Also ich habe nie Sorgen, wenn ich irgendeine Versorgung brauche, dass sie nicht überkommen. Gut, es gibt die Fälle oder dass die Qualität nicht stimmt. Aber was die Schweiz zahlt an, oder Schweizerinnen und Schweizer Menschen, die da leben, aus dem privaten Sack zahlen, das ist unvergleichlich in anderen Ländern. Das gibt es so in Europa in diesen Dimensionen nicht. Und das macht die massive Belastung aus. Und der Grund ist relativ simpel. Das ist, weil der Staat, wie die öffentliche Hand, sich sehr wenig an dieser Finanzierung beteiligt.
Weil er sich sehr wenig daran beteiligt, respektive weil ein sehr grosser Teil der Gesundheitsleistungen pro Kopf finanziert wird. Also man sprich, es nicht anschaut, ist es eine Familie, die 20'000 Franken Einkommen hat pro Monat, die die 2'000 Franken Krankenkassenprämie pro Monat hat. Oder ist es eine Familie, die 8'000 Franken Einkommen hat pro Monat und auch dort 2'000 Franken muss zahlen an Krankenkassenprämie. Und das ist das Problem, oder? Dass die Prämien nachher von pro Kopf finanziert sind und das es unglaublich unsolidarisch macht.
Da werden wir im Juni darüber abstimmen, haben wir auch schon angesprochen, diskutieren wir sicher noch ein paar Mal und über unsere Initiative, die sagt maximal 10% vom Einkommen. Ob das klappt, das werden wir sehen. Ich glaube, die Chancen sind absolut realistisch, vor allem wenn man schaut. Ich meine, es ist wirklich das, was jetzt, wenn man das Familienbarometer anschaut, die Familie real am meisten belastet.
Ja. Und die sich ja sonst immer als Familienparteien oder jetzt neu als Mittelstandsparteien rausgekommen haben, Kaufkraftpartei, genau, oder die Partei für die Bützerinnen und Bützer, die SVP, die FDP, die Mitte, lehnen das alles ab. Und haben wirklich einen absolut mickrigen Gegenvorschlag geschrieben oder gemacht zu dieser Prämienentlastungsinitiative, die fast keine Entlastung wird bringen für Familien.
Ein Teilerfolge in diesem Bereich können wir glaub, noch schnell erwähnen, einfach, dass man auch sagt, es gibt positive Entwicklung.
Ich bin aber letzte Woche nicht an der Session, weil ich krank bin. Darum ist es nicht in meinem Kopf. Aber ja, ich habe von mitbibbert, wie es erst geheißen, vielleicht wird es knapp. Jetzt an einer Stimme scheitert.
Genau, wir haben eine Fraktionsmotion durchgebracht von der Estelle Revin, Nationalrätin aus Genf, neu, wo zumindest, wenn es um die Armutsbekämpfung geht, jetzt mal 2 Punkte der Nationalrat beschlossen hat. Er hätte gerne eine Weiterführung von der sogenannten Plattform gegen Armut. Das ist eine nationale Koordinationsplattform zwischen zivilgesellschaftliche Akteure, Kantone und Bund. Und die macht wichtige Grundlagenarbeit, kleinere Projekte.
Und die gibt es jetzt schon?
Die gibt es bereits. Aber. Und es ist nicht klar gewesen, ob man die Finanzierung weiterführen kann für die Plattform. Und zweitens der Auftrag, dass man eine nationale Strategie, und das wäre neu, gegen Armut, nicht Armutsbekämpfung, für Armutsbekämpfung, gegen Armut würde erarbeiten. Der Ständerat hat das im Moment noch blockiert, aber im Nationalrat doch eine relativ satte Mehrheit, die das überwiesen hat.
Es war auch Arbeit dahinter gewesen.
Ja, kann man so sagen.
Von unserer Seite her, wenn du sagst, Ständerat hat blockiert. Also wir haben ja einen gleichlautenden Vorstoss auch im Ständerat eingereicht, vom Simon Stocker, SP-Ständerat aus Schaffhausen. Wir möchten das amigs quasi gleichlautende Vorstöße einreichen in beiden Kammern, weil wenn sie dann zeitlich überwiesen wird, dann kann man richtig schnell vorwärts machen.
Ja, genau. Und sie kommen schneller zur Abstimmung in der außerordentlichen Session. Der Ständerat hat jetzt entschieden, er weist das in die Kommission zurück. Das heisst, er will es noch mal genauer anschauen.
Übliches Verfahren.
Das ist übliches Verfahren, wenn man etwas auf die lange Bank schieben. Allerdings, da jetzt der Druck in dieser Debatte, die jetzt endlich in Bundesbern angekommen ist, um Kaufkraft auch nach der 13. AV-Rente schon höher ist als noch vor ein paar Jahren, hoffe ich, dass sich der Ständerat nicht einfach hinter dieser Kommissionsdebatte verstecken kann. Aber ja, dort wird es Leute dabei haben, die dem zugestimmt haben, die hoffen, sie könnten das damit einfach versanden lassen. Da werden wir müssen drauf schauen.
Ich habe letzte Woche in der Session auch noch etwas anderes verpasst, und zwar einen Ordnungsantrag von Thomas Eschi, SVP-Fraktionschef, Chef, genau, Überleitung zum dritten Thema. Er hat einen Ordnungsantrag gestellt zum SVP-Motion, wenn ich das richtig im Kopf habe, von der Traktandenliste nehmen, wo es um die Regulierung von der UBS gegangen wäre.
Ein Jahr nach der CS-Krise. Noch schnell eine Klammer, einfach, dass das klar gesagt wäre. Du hast eine starke Angina gehabt. Nicht aus anderen Gründen. Nicht, dass da noch Gerüchte aufkommen, irgendwelcher Natur. Ja, morgen, 19. März, ist es genau ein Jahr her, wo der Bundesrat oder Karin Keller-Sutter verkündet hat, die UBS übernimmt Credit Suisse nach einer dramatischen Serie von Skandalen. Und dann, ich weiss es noch ganz genau, alle Parteien Aufschrei, gross, Schweiz, das darf nie mehr passieren. Und das Mal machen wir den gleichen Fehler wie nach der Finanzkrise nicht mehr. Und die SVP hat als erste in aller Härte Vorstöße eingereicht, die Monsterbank jetzt beschränken, die ist gross für die Schweiz, das geht nicht mehr. Bla, bla, bla. Ausgorene, unausgorene Vorstöße auch in der Kommission. Wir haben trotzdem gesagt, okay, wir tragen das mit. Und wir haben dort schon gewarnt, auch das kann mich erinnern, gesagt, das haben wir schon mal gesehen, das Theater, ich will es dann sehen, genau, bei der UBS, nach der Finanzkrise 08, ich will es dann sehen, wenn es wirklich im Parlament zur Abstimmung kommt, halten sie sich noch dran. Und was ist passiert? Letzte Woche die SVP, nachdem wir angekündigt haben, dass wir ihre Vorstösse zur Beschränkung von dieser Monsterbank würden unterstützen, weil wir finden, sie ist inhaltlich richtig, kündigt da, sie zieht ihre Vorstösse zurück, damit man nicht darüber abstimmen kann, respektive sie wollen sie in die Kommission verschieben. Genau die Strategie.
Die Strategie auf lange Bank, wir haben sie ja schon mal gemacht. Im Herbst ist im Ständerat hat es auch schon mal Vorstösse gegeben.
Die haben auch alle Kommissionen.
Wo es um Beschränkung, Boni-Beschränkung gegangen ist, um Einschränkung eben von quasi dieser Monsterbank. Dort haben sie dann auf der Kommission zugewiesen und gesagt, wir schauen es dann mal an, wenn der Puck-Bericht da ist, also von der Untersuchungskommission, wo die CS-Pleite anschaut, vom seitens Nationalrat her, nachdem quasi das Gesetz dann da ist, wo Karin Keller-Sutter in Aussicht gestellt hat, damit sie auch nicht mehr die Farbe bekennen.
Ja, also
aber ja, es ist wie, auch wenn wir jetzt ein Jahr später Recht bekommen haben, wir haben sie wirklich damals schon gedacht, irgendetwas ist voll an dieser Sache. Können sie erneut schleifen?
Das ist spektakulär. Also es
aber das heisst, ihr habt auch jetzt nicht in der Wirtschaftskommission in nächster Zeit? Der Vorstoss von der SVP?
Also wir haben es genauso gemacht, wie du es gesagt hast. Wir haben es verschoben mit der Begründung, wir warten auf die Revision vom Too-Big-to-Fail-Gesetz. Also man muss das schnell vielleicht auseinandernehmen. Es gibt zwei angekündigte Vorlagen. Eine, die schon jetzt in die Kommission kommt, das ist der sogenannte Public Liquidity Backstop. Dort geht es um eine weitere Krisensicherung für die Banken. Das ist aber eine kleine Teilrevision. Dort soll eben noch nicht die grundsätzliche Reform vom Finanzsystem kommen, sondern das kommt in der sogenannten Too-Big-to-Fail-Vorlage. Das ist ein Teil vom Bankengesetz für die ganz grossen Banken. Da gibt es jetzt im April mal einen Bericht, der sollte publiziert werden. Und dann aus dem Bericht gibt es dann irgendeinen Gesetzesprozess. Und es ist genau so, wie wir es befürchtet haben. Man weiss, was man machen muss, wenn man die grundsätzliche Übergrössung von dieser neuen Monsterbank, das Risiko für die Schweizer Volkswirtschaft eindämmen will. Vor diesen Massnahmen haben sie Angst, weil das würde den Finanzplatz tatsächlich in seiner Freiheit in Anführungs- und Schlusszeichen einschränken. das versuchen sie auf die lange Bank zu schieben und am Schluss werden ein paar Mini-Reformen rauskommen. Also,
wobei eine Freiheit in Anführungszeichen ist eigentlich nicht. Es ist eigentlich eine Freiheit, die die Banken aktuell haben. Es ist eine Freiheit auf Kosten von anderen. Genau. So. Also. Und Thomas Asch hat das gemacht, ohne mit BIPAZ zu zucken. Also weißt du, ist es ihm ein bisschen peinlich gewesen?
Es ist ihnen dann schon peinlich gewesen. Wir haben den Antrag dann bekämpft. Also ich bin für das Rednerpult und habe am Rednerpult nochmal gesagt, ich biete Ihnen an, wir stimmen Ihren Vorstössen zu, wenn Sie jetzt den Antrag zurückziehen. Wir finden es eine gute Idee, obwohl Sie zum Teil nicht
mit dem hat
Sie
eine Mehrheit gehabt.
Und dann hat sie eine Mehrheit Nationalrat. Natürlich, zusammen mit der SVP. Also wir ja nicht einfach so machen, sondern wir müssen auch zum Schluss kommen, dass es inhaltlich richtig ist. Und dann ist es sogar so gewesen, und das war recht spektakulär gewesen, wir haben ja ein Zeitli Zeit, was haben wir, 15 Sekunden zum Abstimmen, ich weiß gar nicht, oder länger?
Ich würde sagen, fast länger, bei
euch eingeblendet ja, sieht, ja. Auf dem Bildschirm, oder? Und dann kannst du auch noch wechseln, oder? Man kann von Rot auf Grün, also ja, nein, oder auch noch enthalten.
Also es war nicht eine Abstimmung über das Geschäft, muss ich noch präzisieren, sondern über den Ordnungsantrag, genau. Ob man nachher über das Geschäft abstimmt genau. Oder nicht. So.
Und dann hat es für eine Rückweisung vom Ordnungsantrag sogar gelenkt. Und kurz vor der Abstimmung haben nachher noch Leute gewechselt. Ich weiß nicht genau, aber irgendwo so im Klüngel FDP, SVP, damit es eben nicht lenkt, wie sie wirklich Schiss gehabt. Sie haben nicht wollen den Vorstoss zur Abstimmung bringen, weil sie sich nicht getraut hat, dazu zu stimmen. Und das ist schon sehr, sehr, sehr heuchlerisch. Das wird wirklich vor der Wahl A und nach der Wahl B sagen. Aber ja, eigentlich nicht so überraschend.
Nicht sehr überraschend. Tag. Kommen wir zu den Fragen.
Jawohl.
Wie viel Geld wird es jetzt für die Fußball-EM geben?
Ich meine, bei dieser Frage geht es um die Fußball-Europameisterschaft der Frauen. Da hat der Bundesrat einen absolut mickrigen Vorschlag. 4 Millionen sind es, glaube ich.
Wurde noch kompensiert.
Wurde noch kompensiert. Also massiv weniger als bei den Männern wollen ausgeben. Der Ständerat hat zugegebenermaßen zu meiner Überraschung letzte Woche beschlossen, ohne Gegenstimme offenbar, wir dürfen den Betrag deutlich erhöhen. Das muss allerdings jetzt auch noch zu der Nationalrat. Aber ich glaube, das Signal ist klar. Das Parlament lässt sich das nicht bieten, dass Fußball-EM von den Frauen da quasi so mickrig behandelt wird. Und das ist auch richtig.
Es wären immer noch da 15 Millionen für die Frauen Fußball-EM versus 80 Millionen für die Männer Fußball-EM von damals. Also, ja. Es sind doch immer noch dann auch die Relationen wahren.
Das CO2-Gesetz. Ist eine grosse Enttäuschung, gerade für viele Menschen, die engagiert sind in diesem Bereich. Wie geht es jetzt weiter?
Ja, es ist auch für uns eine riesige Enttäuschung. Es ist wirklich halt nicht der Name, der es verspricht. Eigentlich wäre es gedacht gewesen, mit dem CO2-Gesetz einen wichtigen, richtigen Schritt zu machen, hier Richtung Klimaziel, wie die Schweiz das auch umsetzen will. Das, was jetzt rauskommt, ist zum Beispiel nicht mal der Finanzplatz drin, angesprochen ist. Nichtsdestotrotz haben wir das CO2-Gesetz im Parlament dem zugestimmt, weil es immer noch besser ist, ein CO2-Gesetz zu haben, wie gar keins, weil nämlich das laufende CO2-Gesetz 2025, glaube ich, ausläuft und man da einfach wie eine Nachfolgelösung braucht, so mickrig und so beschämend es ist. Aber wir werden dranbleiben am Thema mit unter anderem unserer Klimavorinitiative.
Genau, wir haben vorgesorgt, wir haben damit gerechnet leider und haben mindestens auf zwei Bereiche eigene Initiativen, Klimafastus gesagt, und auch beim Finanzplatz sind wir kurz davor, Finanzplatzinitiativen zu lancieren.
Aber es zeigt, die nächsten 4 Jahre wären gerade klimapolitisch nicht einfach mit dieser Mehrheit. Auf was muss man achten bei der Diskussion mit der EU?
Also es hat jetzt mal eine Veröffentlichung von diesen Verhandlungen, respektive sie sagt genau heute nach offiziellen Angaben anfangen. Wir sind grundsätzlich der Meinung, dass es richtig ist, dass die Schweiz und die Europäische Union den unsinnigen Streit beilegen. Das braucht eine Lösung für, wie geht man miteinander um. Das ist eine banale Feststellung. Dass man es nicht geschafft hat, ist wirklich nicht zum Vorteil von der Schweiz, aber auch nicht von der EU. Aber es gibt mindestens 3 schwierige Bereiche. Das ist das eine ist der Lohnschutz. Die Schweiz hat sehr einen harten Lohnschutz. Das muss weiterhin gewährleisten. Und wir müssen aufpassen, dass das Paket nicht missbraucht wird von neoliberalen Kreisen zu einer unkontrollierten Öffnung vom Strommarkt und gleichzeitig auch zu einer unkontrollierten Öffnung von der Bahninfrastruktur. Es gibt Leute, die gerne möchten das Monopol von der SBB in Frage stellen. Das kann man wirklich erst am Schluss beurteilen, wenn das Verhandlungsergebnis dann zurückkommt. Das letzte vorletzte Mal, ich darf beantworten, sind die besten Städte in der Schweiz. Du darfst jetzt die 3 floppigsten Städte von der Schweiz nennen.
Und nicht Zofingen nennen.
kannst du schon.
Ui, hey, das finde ich immer schwierig. Die 3 Top-Städte hätte ich sofort beraten.
Du musst schnell nachschauen, wo haben wir überhaupt keinen Wähleranteil, damit
es gerade aufsteht. Ja, eben, das ist natürlich super gemein.
Winterthur?
Hey, die Zeit läuft schon, Halleluja. Das finde ich nicht eine schöne Stadt. Jetzt kann ich sagen, Lugano. Finde ich eigentlich jetzt so mega schön. Aber der See ist eigentlich noch wiederum schon sehr schön.
Ja,
Kreuzlingen ist jetzt auch nicht gerade. Da ist Konstanz nebenan schon ein bisschen schöner. Ein bisschen idyllischer mit der Altstadt. Oh, und jetzt muss noch eine dritte Flopstadt hin.
Auf jeden Fall schon recht eine harte Hormone.
Wirklich? Kommt da etwas in den Sinn?
Nein, ich traue
Interlaken. Interlaken ist der. Ja,
von der Größe.
Von der Größe. In der Schweiz ist nicht so
ist
viel.
Ist mir noch schneller Gut, schlecht.
Also wirklich eine Frage, die man kann streichen kann, das nächste Mal. Nein, wir reden eben lieber über Positives, als genau. Über Negatives. Schön, dass ihr dabei gewesen. Wenn ihr einen Kommentar hinterlasst oder eine Frage habt, habt dann gerne wie immer ein Mail an meierwermuth@sbschweiz.ch oder in die Kommentarspalte.
Wir sind wieder zurück nach einer Woche, letzte Woche ausgefallen ist, krankheitsbedingt. Hoffentlich jetzt wieder voll am Start. Das heisst, ihr habt genug Zeit gehabt, um den Podcast zu abonnieren, egal auf welchem Kanal, dass ihr hört oder schaut. Wir hören uns nächste Woche wieder.